Wegen Softwarefehlers. AfD verliert Sperrminorität in Sachsen. Wahlbetrug mit Ansage. Auf 1 weiß, wie dreist Wahlbeobachter gestern schikaniert wurden. US-Studie. So wenige Menschen vertrauen noch der Covid-Impfung. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Wird hier schon wieder eine Wahl rückgängig gemacht? Wie der Landeswahlleiter von Sachsen, Martin Richter, heute Morgen mitteilte, wird die sächsische AfD weniger Mandate erhalten als zunächst bekannt gegeben. Der Grund sei nach eigenen Angaben ein Softwarefehler. Dadurch würden CDU und AfD je einen Sitz weniger und SPD und Grüne je einen Sitz mehr erhalten. Was der Sache einen eigenartigen Beigeschmack verleiht, der AfD geht durch den Rechenfehler ihre sogenannte Sperrminorität von mehr als einem Drittel der Sitze verloren. Damit hätte sie wichtige Gesetzesvorhaben blockieren können. Für einige kritische Beobachter ist dieser Mandatsverlust kein Zufall. Doch womöglich handelt es sich nur um den Beginn einer noch größeren Entwicklung. Denn bisher ist nur das vorläufige Endergebnis bekannt. Die Briefwahlstimmen sind darin noch nicht enthalten. Doch allein in Thüringen soll der Anteil der Briefwahlstimmen mit 30% diesmal besonders hoch liegen und in Sachsen mit 32% sogar noch einmal höher. Damit könnten sich die Ergebnisse durchaus noch einmal verändern. Denn zum einen ist der Anteil von AfD-Wählern bei den Briefwahlstimmen traditionell niedrig und zum anderen fürchten viele Kritiker gerade bei der Briefwahl mögliche Wahlmanipulation. Einen Tag nach der Wahl lud die Bundes-AfD zur Pressekonferenz in ihre Bundesgeschäftsstelle. Neben der Doppelspitze Alice Weidel und Tino Chrupalla waren die Spitzenkandidaten Stefan Möller aus Thüringen und Jörg Urban aus Sachsen vertreten. Auf 1 war vor Ort und scheute keine kritischen Fragen.
Ja, recht schönen guten Morgen in die Runde zu unserer Pressekonferenz nach den Landtagswahlen in Sachsen. Ich begrüße Sie alle recht herzlich und Thüringen. Ja, gestern hat die AfD wieder ein Stück Geschichte geschrieben.
Ja, mein Name ist Roy Grassmann von Auf 1 und meine Frage richtet sich direkt an Jörg Urban. Aufgrund der Grundmandatsklausel ist es ja der Linken nun doch gelungen, in den Sächsischen Landtag einzuziehen, obwohl sie ja nur 4,5% der Zweitstimmen erhielt. Die Linke wird voraussichtlich jetzt mit 6 Mandaten vertreten sein. Muss sich die AfD daher, die AfD Sachsen, insbesondere die Vorwürfe gefallen lassen, dass sie selbst den Linken zum Einzug verholfen hat, weil man ja in Leipzig beispielsweise mit einem eigenen Direktkandidaten angetreten ist und dadurch den Direktkandidaten der CDU geschwächt hat?
Also das ist mir jetzt ein bisschen zu sehr über Eck gedacht. Also selbstverständlich treten wir als starke politische Kraft in Sachsen mit Direktkandidaten an und diese taktischen Spielchen, die können oft gehen, die müssen nicht oft gehen. Also man tut sich selbst als Partei keinen Gefallen, weil man in der Hoffnung, dass vielleicht ein CDU-Kandidat durchkommt, dann auf eigene Kandidaten verzichtet. Also diese Art zu denken, das wurde ja im Vorfeld auch gerade von Linksgrün sehr propagiert, um das zu schaffen. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir Wahlkampf machen, dass wir mit taktischen Spielchen versuchen, den politischen Gegner zu stärken. Und ich sage mal, ob ein Linker mehr im Landtag sitzt oder jemand von der CDU, das macht in Sachsen keinen großen Unterschied. Die CDU in Sachsen ist mittlerweile eine linke Partei.
Der Herr Urban hat ja bereits Untersuchungsausschüsse angekündigt im Landtag. Werden Sie das auch verfolgen?
Ja, gab es schon einige Ankündigungen, auch mit denen wir im Wahlkampf unterwegs waren. Also Corona-Zeit wird sicherlich eine Rolle spielen. Beispielsweise ist noch die Frage, ob es noch weitere Untersuchungsausschüsse gibt. Da gibt es Überlegungen, ja. Und beispielsweise auch im Bereich des Verfassungsschutzes, ja. Wir müssen gucken, das muss alles gut vorbereitet sein. Sie können nicht einfach so plakativ so eine Aussage machen und dann danach ist die ganze Arbeit. Das muss gut strategisch vorbereitet sein, damit es auch einen Effekt hat.
Nach dem Wahlerfolg der AfD lassen widerwärtige Kommentare nicht auf sich warten. Das zwangsgebührenfinanzierte ZDF vergleicht den Sieg der AfD gar mit Judenmord. Im Heute-Journal sagte ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten:
Am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg mit dem Angriff der Wehrmacht auf Polen. Deutschland überzog die ganze Welt mit Leid und Tod, ermordete 6 Millionen Juden. Am 1. September 2024, auf den Tag 85 Jahre danach, wird im deutschen Bundesland Thüringen eine parteistärkste politische Kraft, die laut Verfassungsschutz erwiesen rechtsextremistisch ist, mit einem Kandidaten an der Spitze, der wie ein Faschist redet und auch so genannt werden darf.
Auch SPD-Politiker Ralf Stegner kommentierte auf Ex wörtlich: AfD ist keine Alternative, sondern eine Schande für Deutschland. Mit Neonazis und Rechtsextremisten kooperieren Demokraten niemals, nirgendwo, mit keiner Begründung. Protest, Denkzettel, Prozente, unpopuläre Wählerbeschimpfung hin oder her. Anständige Menschen wählen keine Neonazis. Und auch Bodo Ramelow von der Linken, dessen Tage als Ministerpräsident Thüringens wohl gezählt sind, sagte: Ich kämpfe gegen die Normalisierung des Faschismus und damit gegen den Aufstieg der AfD. Als letzte Angriffsmöglichkeit gegen das deutsche Wahlbeben verbleibt im System wohl nur mehr der Nazi-Hammer, wie Auf1-Chefredakteur Stefan Magnet kommentiert. Aus der Landtagswahl in Thüringen ist Björn Höcke nicht nur als klarer Wahlsieger hervorgegangen. Sein Landesverband hat auch zum ersten Mal die sogenannte Sperrminorität erreicht. Damit kann eine Zweidrittelmehrheit der Systemparteien verhindert werden. Doch was bedeutet das nun für das Tagesgeschäft? Das hat Auf1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens den Spitzenkandidaten der AfD gefragt.
Die eine wichtige Zahl sind die Prozente, die andere wichtige Zahl sind die Mandate. Ich glaube, nach Prognosen haben Sie 30 Mandate und das wäre, wenn ich richtig überschlagen habe, mehr als ein Drittel. Das heißt, Sie könnten die Sperrminorität, wie man das nennt, bilden. Gegen die AfD könnten zum Beispiel keine Verfassungsänderungen durchgesetzt werden. Wie wollen Sie dieses scharfe Schwert, muss man sagen, einsetzen?
Ja, man wird ja immer von den etablierten Medien, von den Altmedien kontextualisiert im Zusammenhang mit dieser Sperrminorität als eine Kraft, die blockieren will. Ich sehe diese Sperrminorität eher als Gestaltungsminorität, denn wer ist blockiert worden in den letzten 10 Jahren im Thüringer Landtag? Wir, die AfD. Wir sind 2014 mit 10,6% in den Landtag gewählt worden, 2019 mit 23,4%, haben ein rasantes Wachstum hingelegt, der Wählerzuspruch wird immer größer. Und trotzdem hat man uns elementare Rechte in diesem Parlament verwehrt, überweist unsere Anträge noch nicht mal in die Ausschüsse. Also das Parlament als Transmissionsriemen des Volkswillens ist in Thüringen tatsächlich blockiert und wir hoffen einfach mit diesem Hebel ein wenig mehr Druck, aber positiven Druck, Gestaltungsdruck, konstruktiven Druck auszuüben, damit die anderen zur Besinnung kommen.
Ist bei den gestrigen Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen alles mit rechten Dingen zugegangen? Diese Frage kann noch nicht abschließend beantwortet werden. Eines ist aber klar, beim Wahlablauf kam es immer wieder zu verdächtigen Unstimmigkeiten. Auf1 hat dazu die patriotische Bürgerinitiative 1% befragt, die bei allen überregionalen Wahlen in Deutschland eine umfassende Wahlbeobachterkampagne organisiert. Dabei fiel sofort auf, die freie Wahlbeobachtung sollte dieses Mal offenbar so schwierig gemacht werden wie nur möglich. Denn zahlreiche Wahlvorstände waren mit Absperrband ausgerüstet und nutzten dieses auch, um Wahlbeobachter von der Auszählung fernzuhalten. In Erfurt führte dieses Vorgehen sogar zu einem Polizeieinsatz, der die Öffentlichkeit der Wahl gewährleisten musste. Die Vielzahl dieser Fälle könnte eine organisierte Kampagne vermuten lassen. Doch offenbar wurde das rechtswidrige Vorgehen von den Kreiswahlleitern häufig gedeckt. Zudem habe 1% wörtlich die üblichen kleineren Verstöße, wie zum Beispiel offene Wahlurnen, festgestellt. Angesichts der vielen knappen Wahlausgänge hält die Bürgerinitiative eine Mandatsrelevanz der Verstöße ausdrücklich für möglich. Alternative Wahlberichterstattung konnten unsere Zuseher gestern live erleben. Und sie mussten sich auch keine Aussagen gefallen lassen, wie etwa diese im ZDF, Zitat: Mehr als 30% der Wähler haben rechtsextrem gewählt. Allein auf Telegram konnten wir 2,3 Millionen Nutzer erreichen. Und unsere Live-Wahlsendung haben insgesamt 250.000 Zuseher beobachtet. In seiner Analyse sprach Auf1-Chefredakteur Stefan Magnet das Demokratieverständnis des politmedialen Komplexes an, das bereits im Vorfeld der Wahl sehr deutlich wurde.
Wenn wir uns die Diskussionssendungen ansehen, im letzten Jahr beispielsweise, da rede ich jetzt noch gar nicht vor dieser aktuellen Wahl, dann wurde die AfD nur Anteil in den Talkshow-Auftritten, 1,7% hatte die AfD an allen Talkshow-Auftritten, obwohl die AfD mit 12% beziehungsweise 11% eine relevante Kraft gewesen wäre. Die Linke, die weniger Prozentanteil in der Sitzplatzverteilung im Bundestag hatte, wurde fünfmal mehr eingeladen, also mit 5,8%. Und ganz weit vorne natürlich die Grünen mit 20%, die CDU mit 30%, die SPD mit 24%. Wie gesagt, Wiederholung, die AfD 1,7% im Jahr 2023 in Talkshows. Bei keiner einzigen der großen Talkshows im Vorfeld dieser Wahlen heute wurde die AfD eingeladen. Weder bei Hart aber fair, Karin Mioska, Maischberger und so weiter. Sie waren nie eingeladen. Die AfD war nie eingeladen. Man hat nur über sie gesprochen, dort schlaue Sprüche vom Stapel gelassen, wie man sie verhindern könnte. Aber sie wurden nicht eingeladen. Auch das ein klares Manko, eine Wahlmanipulation. Auf der einen Seite in den sozialen Medien wird zensiert, was das Zeug hält. AfD-Werbespots wurden zensiert. Alternative Medien, die objektiv berichtet haben, wurden zensiert. Und in den Systemmedien werden sie totgeschwiegen oder einseitig verrissen. Das ist Wahlmanipulation im großen Stil. Das will man sich natürlich nicht eingestehen. Aber wir bei den alternativen Medien sagen das ganz klar. Das, was die Medien, das, was die Zensur in den sozialen Netzwerken heute leistet, ist Wahlmanipulation. Und trotzdem hat die AfD heute total abgeräumt. Das ist ein Schlag ins Gesicht des Zensur- und Bevormundungsregimes. Und ich glaube, das ist die beste Nachricht, die man an diesem Abend heute sagen kann.
Eine Alternative zur Alternative hatten sie sein wollen. Doch für die noch sehr junge Partei der Freien Sachsen ist der gestrige Wahlabend weniger erfolgreich verlaufen. Mit einer gezielten Zweitstimmenkampagne hatten sie eine patriotische Mehrheit im Landtag ermöglichen wollen, doch gereicht hat es am Ende nur für 2,2%. Wie es mit der aus dem Corona-Widerstand hervorgegangenen Gruppierung nun weitergehen soll, hat uns der zweite Spitzenkandidat Stefan Hartung noch gestern Abend verraten.
Wir haben ja auch schon zur Kommunalwahl gesagt, dass das eigentlich für uns die wichtigste Plattform ist, der kommunale Unterbau. Natürlich hätten wir gern auch auf Landesebene weiter gearbeitet oder dort andere Arbeitsansätze halt noch verfolgt, ne, die man im Landtag halt verfolgen kann, aber auf kommunaler Ebene nicht. Aber trotzdem wird natürlich die kommunalpolitische Arbeit weitergehen. Also da, das ist ja auch unsere Stärke. Auch da ist die AfD in Sachsen traditionell relativ schwach aufgestellt. Also man ist da leider nicht sehr fleißig in den kommunalen Parlamenten. Aber wir haben in den letzten Jahren ja schon gezeigt, dass wir da Einsatz zeigen und das wird auch weiterhin stattfinden.
Weichenstellung. Wer wird nach den Wahlen nun die Regierung bilden? Analyse von Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens, der sich direkt vor der Staatskanzlei in Erfurt befindet.
Nach der Wahl ist vor der Regierungsbildung auch hier in Erfurt an der Staatskanzlei, dem Sitz des Ministerpräsidenten. Sie liegt übrigens an der Regierungsstraße, immerhin besser als an der Goldgrube. Der Regierungsauftrag in Thüringen ging an die AfD, denn sie ist stärkste Kraft in Sachsen, gerade noch so an die jahrzehntelange Staatspartei CDU. Aber wichtiger als die Frage, wer die Regierung bilden sollte, ist die Frage, wer sie bilden wird. Wer dafür im Landtag eine Mehrheit bekommt, wer dafür letztlich vom Establishment beauftragt wird. Und da gibt es im Moment eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Altparteien, das Kartell der globalistischen Transformationsagenda, beißt in den sauren Apfel einer Zusammenarbeit mit der AfD. Nein, besser, es zwingt die AfD zu Kompromissen. Denn auch in der Alternative gibt es nicht wenige, die vor allem auf Posten von Staatssekretären oder eventuell auch Ministern schielen, die Teilhabe an der Regierungsverantwortung verwechseln mit tatsächlicher Gestaltungsmacht. Die AfD muss hier sehr genau aufpassen, denn nicht zum ersten Mal hätte gerade die CDU die darin eine lange Erfahrung hat, einen Partner zu faulen Kompromissen gezwungen, hätte ihn dadurch entschärft, letzten Endes zur Selbstaufgabe gezwungen. Die andere Möglichkeit, diese Kartellparteien ergänzt durch das ihnen zustrebende Bündnis Sarah Wagenknecht, bilden eine Allpartei in einer Art Verwaltungskoalition. Das wäre tatsächlich eine Notstandsregierung. Ohne jegliche inhaltliche Übereinstimmung, geeint nur dadurch, irgendwie an den Front der Macht zu bleiben und sie nicht der AfD auszuhändigen, würden sie sich wahrscheinlich über 5 Jahre schleppen. Sie würden entweder nichts entscheiden oder dies tun durch eine Art kleinsten gemeinsamen Nenner gegen den Souverän, gegen das Volk, durchgesetzt mit Notstandsverordnungen, wie wir sie in den letzten Jahren bei Corona durchaus erlebt haben. Diese Option, diese Verwaltungsallparteienregierung erscheint vielen als eine Art Schreckgespenst, aber das muss sie gar nicht sein. Denn vor allem wäre sie das letzte Eingeständnis der Eliten, des Establishments, dass ihre Agenda gegen das Volk nur durchgesetzt werden kann gegen eine immer stärker wachsende noch Minderheit durch den Schulterschluss sämtlicher, die noch am alten System festhalten wollen. Eine solche Notstandsregierung wäre damit eine Übergangskoalition hin zu einer kommenden Wahl, wenn das BSW sich entzaubert, wenn die Altparteien ihre letzten, die noch an sie glauben, verprellt haben und wenn die AfD genau deshalb, weil sie keinen Kompromiss eingegangen ist, an Glaubwürdigkeit gewonnen hat. Insofern, die Regierungsbildung mag der AfD zustehen, aber es ist wahrscheinlich gut, wenn sie hier in der Erfurter Staatskanzlei noch ein wenig auf der Straße bleibt.
Die Wahlen in Sachsen und in Thüringen sind geschlagen und ich begrüße jetzt abschließend zu diesem Thema unseren Chefredakteur Stefan Magnet hier bei uns im Studio. Stefan, gestern große anstrengende Live-Sendung, heute mit etwas Distanz. Was bedeutet diese Wahl?
Ja, ich möchte die Zuschauer auch am Ende unserer heutigen Schwerpunkt-Nachrichtensendung noch einmal einladen, ein bisschen in die Vogelperspektive zu gehen, damit wir abseits der Details, der Mandatssitze, der Verteilungen noch einmal beschauen, was ist denn gestern überhaupt geschehen. Und hier möchte ich ein deutsches oder österreichisches Medium zitieren, denn die überschlagen sich aktuell ja in ihrer Nazi-Hysterie und in ihren Ausgrenzungsforderungen. Ich möchte das Wall Street Journal aus den USA zitieren, die analysieren meines Erachtens sehr treffsicher. Sie schreiben: Das Ergebnis bestätigt, was nationale Umfragen schon seit einem Jahr oder länger sagen. Die Wähler haben die Nase voll von Olaf Scholz und einer Koalition, die Migration nicht steuern kann und sich trotz des greifbaren und wachsenden wirtschaftlichen Schadens an Klimazielen festklammert. Damit bleiben als einzige Mainstream-Alternativen zu den Aufständischen nur noch die Christdemokraten, also die CDU. Man darf es den deutschen Wählern nicht vorwerfen, keine Geduld mehr mit ihren dysfunktionalen Regierungsparteien zu haben. Man sollte den Vorwurf den etablierten Politikern machen, die zu langsam sind und Nabelschau betreiben, während der Frust der Wähler steigt. Das ist eine glasklare Analyse, die ich unterschreiben kann, denn es ist eine Wahl ja auch immer so etwas wie ein Abbild eines Stimmungsbarometers oder sagen wir eine Meinungsumfrage. Und die Deutschen sind in Thüringen und Sachsen zu den Wahlen geschritten und haben die Ampel abgewählt und haben diesem System, wie angedeutet, mit Migration, mit einer völlig irren Klimahysterie, eine Absage erteilt. Sie wollen nicht mehr so weitermachen und das war die wesentliche Aussage am gestrigen Wahlabend. Die Wähler wollen diese Ampel nicht mehr haben. Und wir haben es gestern schon gesagt, hätte diese Ampel Anstand, würde sie zurücktreten, aber es sieht nicht danach aus.
Da können wir jetzt davon ausgehen, dass das nicht passieren wird. Was wird denn das System jetzt tun? Jetzt kommen auch noch die Briefwahlen und so weiter. Es bleiben noch ein paar Punkte abzuwarten. Aber was wird das System tun?
Das System wird alles daran setzen, einen Eigenerhaltungstrieb zu aktivieren, um noch so lange wie möglich an der Macht zu bleiben. Und das System, dazu gehören ja die Medien, dazu gehört die Justiz. Das wird versuchen, seine Protagonisten noch irgendwie so lange wie möglich in den Sesseln kleben zu lassen. Es wird dreierlei Dinge tun, und zwar gleichzeitig meines Erachtens. Erstens wird man versuchen, die AfD, soweit es geht, zurückzudrängen. Du hast die Briefwahlstimmen angesprochen. Das bietet immer großen Raum noch für, auch für Wahlbetrug und Manipulationen. Es wäre nicht das erste Mal, dass das geschehen würde. Das werden wir abwarten. Aber wenn man sie nicht zurückdrängen kann, in Thüringen wird das auch nicht gelingen. Die AfD wird dort mit Abstand Nummer eins bleiben. Dann wird man versuchen, an ihr vorbeizuregieren oder sie, wie Martin Müller-Mertens schon skizziert hat, einzubetten, ausrutschen zu lassen, zahnlos zu machen. Aber ich glaube, hauptsächlich wird man sie ausgrenzen, stigmatisieren. Das ist dann das zweite Mittel. Man wird diesen Nazi-Hammer noch mehr intensivieren. Man wird mehr noch davor warnen, dass die Demokratie ja jetzt in Gefahr sei. Im Öffentlich-Rechtlichen sprach man gestern ja schon ganz ungeniert von demokratischen und nicht-demokratischen Wählerstimmen. Ja, wir können uns noch erinnern, dass die AfD-Wähler von Ramelow als braune Arschlöcher bezeichnet wurden oder dass man sagte, der Verfassungsschutzchef sagte 20% brauner Bodensatz, jetzt sind es halt 30%. Also man versucht, diesen Nazi-Hammer anzuwenden, weil mit Nazis spricht man ja nicht. Ja. Man kann dann sagen, mit Rechtsextremen, mit Faschisten sprechen wir nicht. Wir müssen nicht mit ihnen regieren. Wir müssen uns nicht um ihre Sorgen kümmern. Wir können über sie drüber fahren. Das glauben sie. Das wollen sie jetzt noch intensivieren, um die anderen, die noch nicht AfD gewählt haben, abzuwarnen und denen ins Gewissen zu reden, die sich jetzt, es sind ja hunderttausende Menschen, die erstmals bei der AfD ihr Kreuz gemacht haben, um die wieder wegzubringen. Und das Dritte ist, dass der Deep State tatsächlich plant, dass es nächste Schockereignisse geben soll, wie das Weltwirtschaftsforum bereits angekündigt hat. Ob das jetzt dann tatsächlich eine Eskalation an der Ukraine-Front oder im Norden sein wird, ob das eine neue Pandemie-Inszenierung ist, ob es tatsächlich Angriffe mit Biowaffen gibt. Wir wissen das alles nicht, bis hin, dass es Attentate geben könnte. Wir haben es bei Fico oder bei Trump ja erlebt, dass das nicht einfach nur Hirngespinste von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern sind. Also das System ist jetzt daran und ist jetzt spätestens im Modus, wie kommen wir aus der Nummer wieder raus, wie drängen wir die AfD zurück und wie können wir weiter die Leute unter Kontrolle halten. Das ist jetzt die entscheidende Aufgabe des Systems. Unsere Aufgabe ist es, genau hinzuschauen, und das werden wir auch in den nächsten Tagen und Wochen tun.
Vielen Dank, Stefan, für deinen Besuch im Studio. Dankeschön.
Danke, Bernhard.
Eine neue US-Studie zeigt, das Vertrauen in Impfungen ist seit der Covid-Zeit massiv erschüttert. So glaubt mittlerweile fast ein Drittel der befragten Amerikaner, dass die Covid-Injektionen für Tausende von Todesfällen verantwortlich seien. Nicht einmal mehr die Hälfte der Befragten wolle künftig eine Covid-Spritze in Anspruch nehmen. Und in Covid-Injektionen haben die Menschen deutlich weniger Vertrauen als etwa in Impfungen gegen Affenpocken, RSV oder Masern, Mumps und Röteln. Interessant ist die Interpretation der Forscher der Universität Pennsylvania. Trotz zahlreicher anderslautender Studien würden die Menschen nur fälschlicherweise glauben, dass die Präparate in vielen Fällen zum Tod führen. Denn, so die Analyse der Forscher, mittlerweile gäbe es eine größere Akzeptanz der Fehlinformationen über Covid-Impfstoffe. Und welches Land im nächsten Jahr die höchsten Militärausgaben in der gesamten NATO haben soll, das erfahren Sie im heutigen Meldungstelegramm.
Der Protest gegen die deutsche Innenministerin Nancy Faeser hat auch den Fußball erreicht. Anhänger des Bundesligisten Union Berlin verglichen die SPD-Mitglieder am Wochenende auf einem Transparent mit einer Mitarbeiterin der DDR-Staatssicherheit. Zudem warfen sie Faeser vor, autokratische Fantasien auszuleben. Bauarbeiter in Österreich hatten in diesem Sommer seltener hitzefrei als in den Vergleichsmonaten 2023. Das gab die Gewerkschaft GBH bekannt. Im Baugewerbe der Alpenrepublik sind Freistellungen ab einer Temperatur von 32,5 Grad möglich. Polen plant im kommenden Jahr die höchsten Militärausgaben aller NATO-Länder. Wie aus dem Haushaltsentwurf der Regierung hervorgeht, sind für das Verteidigungsministerium insgesamt 41 Milliarden Euro vorgesehen. Diese Zahl entspricht 4,7% der jährlichen Wirtschaftsleistung. Den zweithöchsten Wehretat innerhalb des Bündnisses hat Estland mit 3,4% des Bruttosozialproduktes. In Berlin haben vermutlich Angehörige der linksradikalen Szene am Wochenende Polizisten angegriffen. Der Behörde zufolge wurden die Beamten in der Riga-Straße attackiert, als sie Löscharbeiten der Feuerwehr unterstützten. Die Straße gilt als Hochburg der Antifa. Der Virologe Hendrik Streeck will im kommenden Jahr für die CDU in den Bundestag einziehen. Das bestätigten Vertreter der Partei am Wochenende. Streeck war der Union bereits vor mehreren Jahren beigetreten.
Niemand sieht es gern, wenn seine harte Arbeit ergebnislos verläuft. Das hat sich wahrscheinlich auch der Reporter des Mitteldeutschen Rundfunks gedacht, der am Wahlabend aus Weimar berichtete. Vor laufender Kamera beklagte er, dass, Zitat, die ganzen Demonstrationen, Aktionen gegen rechts und so weiter in den letzten Monaten einfach nicht verfangen haben. Und der Durchschnittsbürger? Der fragt sich vielleicht, warum sich seine GEZ-Zahlungen nicht in einer neutralen Berichterstattung niederschlagen. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.